Aber wir sehen im hohen Lebensalter häufig noch zu komplexe Insulinschemata und viel zu straffe Einstellungen, die dann zu Hypoglykämien führen. Es werden zum Beispiel auch Therapien, die die Hypoglykämie-Neigung fördern, wie Sulfonylharnstoff oder Glinide, weiterhin verordnet, obwohl das einheitlich bekannt ist, dass es für die Gruppe der älteren Patienten weniger geeignet ist. Und was strukturell fehlt, ist eigentlich eine systematische Deeskalation. Also wir prüfen zwar sehr gut, wann wir eine Therapie beginnen, aber auch viel zu selten, wann wir sie zurücknehmen müssen, also deeskalieren müssen.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
In Deutschland leben etwa 2 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes, die über 75 Jahre alt sind. Und ungefähr 630.000 Menschen mit Diabetes sind pflegebedürftig. Zum Diabetes hinzu kommen oft noch Herzerkrankungen, Niereninsuffizienz oder kognitive Einschränkungen und vieles andere mehr. Diabetes im Alter, das ist weit mehr als eine Frage der Glukosewerte. Wie können denn diese Menschen gut versorgt werden und wie kann es gelingen, dass sie eine gute Lebensqualität haben? Können zum Beispiel kontinuierliche Glukosemesssysteme, die automatisierte Insulindosierung oder Telemedizin dabei helfen? Darüber spreche ich heute zum einen mit Privatdozentin Frau Dr. Anke Barmann vom Universitätsklinikum in Heidelberg. Sie ist Diabetologin, Geriaterin und Kardiologin und arbeitet als Oberärztin in der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie. Und mein zweiter Gast ist Professor Dr. Thomas Kubiak von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Er leitet dort am Psychologischen Institut die Abteilung für Gesundheitspsychologie. Beide sind aktiv in der Arbeitsgemeinschaft Geriatrie und Pflege der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und ich bin Günter Nuber, Gesamtredaktionsleiter Deutschland der Metrix und Teamleiter Diabetologie. Und ich bin schon seit vielen, vielen Jahren in der Diabetologie journalistisch unterwegs. Ich freue mich nun sehr auf das Gespräch, in dem es eindeutig um mehr als um Blutzuckerwerte älterer Menschen mit Diabetes gehen soll. Herzlich willkommen, Frau Dr. Barmann, und herzlich willkommen, lieber Thomas.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und hoffe, dass wir sehr viel neue Informationen an Sie weitergeben können zu der sehr großen und sehr heterogenen Gruppe der älteren Menschen mit Typ-2-Diabetes.
Ja, vielen Dank, Günther. Auch hallo von mir. Und lass mich gleich zu Beginn bemerken, dass ich es toll finde, dass ihr dieses Thema mit in den Podcast hineinnehmt. Das ist hochrelevant, wird auch zunehmend immer ein größeres Thema. Und aus meiner Sicht ist es nach wie vor viel zu wenig beachtet.
Frau Dr. Barmann, können Sie uns bitte kurz die Situation älterer Menschen mit Diabetes beschreiben? Welche Schwierigkeiten gibt es denn da in medizinischer Hinsicht ganz grundsätzlich? Und zu Details kommen wir später ja auch mal.
Ja, wir sprechen hierbei über eine sehr große und eine sehr heterogene Gruppe. Wir haben rund 8 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes in Deutschland und etwa ein Viertel gehört zur Altersgruppe der über 75-Jährigen und auch 1 Million sind über 80 Jahre alt. Und auch der Typ-1-Diabetes ist keine Erkrankung junger Menschen mehr. Also wir haben ca. 340.000 Erwachsene mit Typ-1-Diabetes und wir schätzen, dass über 100.000 auch über 70 Jahre alt sind. Wir haben eine hohe Diabetesprävalenz im Alter, also ab 80 Jahren liegt die bei über 30% und natürlich noch höher in Pflegeeinrichtungen. Und der Diabetes ist dabei diesen Menschen nie das einzige Problem. Sie sind multimorbide Menschen. Sie haben Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz, Polyneuropathien, Sehstörungen. Dazu kommen die ganzen geriatrischen Syndrome, zum Beispiel wie Frailty, also Gebrechlichkeit, Sturzneigung, kognitive Einschränkungen, auch depressive Störungen. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass wir nicht den Patienten in eine, sag ich mal, Schiene stecken und sagen, jeder Mensch über 80 wird so und so behandelt, sondern man muss wirklich sehr individuell schauen, welcher Mensch in seiner Lebenssituation braucht genau welche Therapie und auch welche Unterstützung.
Ja, man sieht schon, worüber wir hier reden. Thomas, aus psychologischer Perspektive, wo siehst du denn den größten Handlungsbedarf bei älteren Menschen mit Diabetes, die vielleicht noch mehrere weitere Erkrankungen haben?
Ja, ich denke, es macht Sinn, erstmal den Diabetes da kurz auszublenden und sich zu vergegenwärtigen, dass das höhere Lebensalter aus psychologischer Sicht ein Lebensabschnitt ist mit ganz eigenen Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben. Also Dinge wie Eintritt in den Ruhestand als Einschnitt, der erlebt wird. Mit dem Alter werden soziale Netze oftmals kleiner, weniger Freunde, weniger Sozialkontakte. Einsamkeit wird oft ein großes Thema. Hinzu kommen körperliche Einschränkungen, die altersassoziiert sind, die Mobilität, die Sehkraft, Hörvermögen und bei Menschen mit Diabetes on top eben noch dann der Diabetes. Und aus psychologischer Sicht ist so ein ganz großes Thema Sorgen und Ängste, was jetzt so die Eigenständigkeit, Unabhängigkeit angeht. Es gibt viele altersassoziierte Dinge, die auch angstbesetzt sind, wie beispielsweise die Pflegebedürftigkeit oder eben auch die Demenz.
Und ich möchte vielleicht hier auch ergänzen, genau aus diesen genannten Gründen, da teilen wir unsere Praxisempfehlung auch die Gruppen nach Funktionalität und auch nach kognitiver Situation ein. Das heißt, wir schauen, wie stark pflegebedürftig ist der Patient, welche Unterstützung braucht er durch die Angehörigen, was ist möglich. Und da gibt es die funktionell unabhängigen Patienten, leicht abhängige, stark abhängige Patienten und auch die End-of-Life-Situation, die wir ganz genau angucken, was braucht ein Mensch in seiner speziellen Lebenssituation. Und die Grundlage dafür ist einfach auch ein Assessment, dass wir schauen, was hat der Patient für Funktionsstörungen, wie können wir die behandeln. Das heißt zum Beispiel ein 82-Jähriger, der noch Tennis spielt, braucht eine völlig andere Therapie als eine gleichaltrige Frau, die zum Beispiel eine beginnende Demenz im Pflegeheim.
Völlig klar. Ich greife mal einen anderen wichtigen Aspekt heraus, Frau Dr. Baumann, der in allen Lebensphasen, die Sie ja gerade eben geschildert haben, absolut wichtig und relevant ist, nämlich die Hypoglykämien. Das primäre Behandlungsziel im Alter ist es, nach dem, was ich weiß, Hypoglykämien zu vermeiden, richtig? Und ist es denn auch schon überall in der Praxis angekommen, dass normoglykämische Werte nicht das oberste Ziel sind bei älteren und alten Menschen?
Ja, ich glaube, das ist genau das, was wir in den Leitlinien und Praxisempfehlungen als oberstes Therapieziel beschreiben. Die Hypoglykämie ist die zweithäufigste Ursache für arzneimittelbedingte Notaufnahmen bei älteren Menschen. Und im Pflegeheim, da liegt die Inzidenz schwerer Hypoglykämien bei ungefähr knapp 8% pro Patient und Jahr. Und es ist enorm hoch. Dazu kommt halt auch, dass die Wahrnehmungsschwelle für niedrige Werte im Alter sinkt. Das heißt, diese Hypoglykämie-Symptome, die sind im Alter oft völlig unspezifisch. Die Patienten spüren zum Beispiel Schwindel, Schwäche, Verwirrtheit oder es kommt zu einem Sturz und es wird häufig als Altersschwäche fehlgedeutet. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und eigentlich der wichtigste Punkt, weil es auch so viele Konsequenzen für den Patienten hat. Das ist ja, wenn man eine schwere Hypoglykämie hat, immer mit einem Notarzteinsatz verbunden und IV-Glukosegabe in der Regel, dass es das oberste Therapieziel sein muss, die schweren Hypoglykämien und natürlich auch leichtere zu vermeiden. Und ich glaube eben, dass uns diese neuen Systeme, CGM, auch sehr helfen werden, auch bei Menschen im höheren Lebensalter, diese Hypoglykämien zu reduzieren.
Nun sprachen Sie das schon an, die individuelle Situation natürlich. Können Sie vielleicht trotzdem benennen mit Ihrer medizinischen Expertise und Ihrer Erfahrung, welche Werte sollten denn konkret angestrebt werden bei älteren und ganz alten Menschen? Gibt es da denn pauschale Dinge, die man sagen kann, Empfehlungen, an die man sich halten kann?
Ja, es gibt eigentlich sehr schöne Leitlinien. Zum einen haben wir die Praxisempfehlungen, das sind die Zielkorridore angegeben. Und das Wichtigste ist natürlich, dass man schaut nach den Blutglukosezielen. Also wenn man ein CGM-System nutzt, ist es relativ gut zu monitoren, dass man nach der Time in Range schaut. Da sagt man einfach, dass man Werte so zwischen 110 und 180 Milligramm pro Deziliter anstreben sollte. Thomas, korrigiere ich mich, da gibt es auch neue ADA-Empfehlungen. Wir haben gesagt, dass die HbA1c-Werte bei den funktionell fitten Patienten zum Beispiel 6,5 bis 7,5% betragen sollten, bei funktionell leicht abhängigen Patienten bis knapp 8%. Warum diese 8%? Weil man weiß, über 8% treten diabetesbedingte Symptome durch eine Hyperglykämie auf. Das heißt zum Beispiel Verschlechterung nach Harninkontinenz oder dass man Schwindel, Müdigkeit, Kopfschmerzen, also unspezifische Symptome treten bei einer Hyperglykämie auf und die werden dann oft als Altersschwäche auch wieder fehlgedeutet oder nicht erkannt. Deshalb hat man sich da auf diesen Zielwert von 8% festgelegt und bei stark abhängigen, also Pflegeheimpatienten 8,5%. Und am Lebensende zählt es natürlich vor allem die Symptomfreiheit für den Patienten zu erhalten. Man muss dazu sagen, der HbA1c hat im Alter einen geringeren Stellenwert, weil er bildet eigentlich die Hypoglykämie überhaupt nicht ab und ist auch bei Niereninsuffizienz und Anämie nur begrenzt aussagekräftig. Und bei CGM-Nutzung gelten deshalb für ältere und Hochrisikopatienten eigene Konsensusziele. Das heißt, die Zeit im Zielbereich über 50%, das ist eigentlich der eigentliche Steuerungsparameter, und weniger als 1%, also schon Hypoglykämien, also beziehungsweise Bereiche unter 70 Milligramm pro Deziliter.
Vielleicht noch mal eine Nachfrage, Frau Dr. Barmann, bevor wir dann, Thomas, noch mal auf deine psychologische Sicht zu sprechen kommen. Ich gehe davon aus, 30-40% älterer Menschen mit Diabetes haben kognitive Defizite. Und was bedeutet das denn konkret für die Diabetesbehandlung oder für das Diabetes-Team in Praxis und Klinik?
Das bedeutet Folgendes. Also wenn kognitive Defizite auftreten, dann ist es häufig so, dass laufende Therapien nicht rechtzeitig zum Beispiel deeskaliert werden. Und das Bewusstsein dafür ist mittlerweile auch gewachsen, das muss man sagen. Aber wir sehen im hohen Lebensalter häufig noch zu komplexe Insulinschemata und viel zu straffe Einstellungen, die dann zu Hypoglykämien führen. Es werden zum Beispiel auch Therapien, die die Hypoglykämie-Neigung fördern, wie Sulfonylharnstoffe oder Glinide, weiterhin verordnet, obwohl das einheitlich bekannt ist, dass es für die Gruppe der älteren Patienten weniger geeignet ist. Und was strukturell fehlt, ist eigentlich eine systematische Deeskalation. Also wir prüfen zwar sehr gut, wann wir eine Therapie beginnen, aber auch viel zu selten, wann wir sie zurücknehmen müssen, also deeskalieren müssen. Zum Beispiel, wenn Nierenfunktionswerte sich verschlechtern, das Gewicht sinkt, zum Beispiel durch Sarkopenie oder Frailty, oder auch einfach sich das Therapieziel ändert. Und auch die Kommunikation zwischen Hausarzt und Pflegedienst ist häufig unzureichend, gerade wenn zum Beispiel insulinotrope Therapien oder Insulintherapien durchgeführt werden. Das fehlen dann Notfallanweisungen, zum Beispiel im Falle einer schweren Hypoglykämie. Und das könnte aus meiner Sicht auch sehr helfen, wenn es hier strukturiertere oder ein besseres Schnittstellenmanagement gäbe, um Hypoglykämien zu vermeiden und eben auch eine Therapie rechtzeitig zu deeskalieren.
Thomas, wie wirken sich denn kognitive Einbußen auf das Diabetes-Selbstmanagement aus und an welchen Kriterien wird denn festgemacht, wann ein Mensch seine Therapie nicht mehr selbst so steuern kann, wie es gewohnt war?
Knifflige Frage. Ich denke, wir müssen uns erst auch mal klar machen, dass für eine erfolgreiche Diabetes-Therapie und ein erfolgreiches Diabetes-Selbstmanagement selbst bei vermeintlich einfachen Therapien verschiedenste kognitive Leistungsbereiche von Bedeutung sind. Nehmen wir das Gedächtnis beispielsweise, dran denken, Insulin zu geben, dran denken, ob man eine Tablette schon genommen hat. Nehmen wir Aufmerksamkeit, Symptome wahrzunehmen oder komplexere Handlungen, Problemlösefähigkeit, die Praxis, das Handling von einem Insulinpen beispielsweise. Also das kann sehr unterschiedlich sein, was sich jetzt unter dem Überbegriff kognitives Defizit verbirgt. Und in Praxis, in der Diabetesberatung, ist es wichtig zu schauen, was kann ein Patient noch zuverlässig selbst umsetzen und nicht. Die besondere Herausforderung, gerade wenn es jetzt in Richtung Demenz geht, ist die Progredienz bei demenziellen Erkrankungen. Das heißt, es ist zu erwarten, dass die Einbußen immer stärker werden, auch noch andere Leistungsbereiche betroffen sind. Für die Praxis kann so ein Kurzscreening, denke ich, auch hilfreich sein. Anke, da habt ihr ja auch sehr viele Erfahrungen mitgemacht. Wobei man vorsichtig sein sollte, mit dem Label-Etikett Demenz zu früh um sich zu werfen.
Frau Dr. Barmann, Sie sagten eines der Stichworte schon, Frailty. Menschen mit Diabetes haben ja auch sehr häufig funktionelle Einschränkungen, wie Sie beschrieben haben. Sie verlieren auch Muskelmasse, sind gebrechlich. Wie und warum steigert denn der Diabetes das Risiko für diese Einschränkungen?
Ja, also Sie haben es schon gesagt, Sarkopenie und Frailty treten bei Menschen mit Diabetes deutlich häufiger auf als bei Gleichaltrigen ohne Diabetes, und es entsteht auch häufig früher. Und das sind verschiedene Mechanismen, die ineinander greifen. Das ist zum einen die Insulinresistenz, das bedeutet auch eine anabole Resistenz der Muskulatur, also es wird schlechter Muskelprotein aufgebaut. Und dazu kommt noch eine chronisch niedriggradige Inflammation, also eine Entzündungsreaktion. Und die wiederum begünstigt den Muskelabbau. Weiterhin auch die Ablagerung von den Advanced Glycation End Products im Muskel und in den Sehnen. Dazu kommt noch die Polyneuropathie mit dem Verlust an Kraft- und Tiefensensibilität als Folgeerkrankung des Diabetes mellitus. Hinzu die diabetische Mikro- und Makroangiopathie. Das führt auch zu einer schlechteren Muskelperfusion, also Muskeldurchblutung. Und dazu kommt auch die Mangelernährung mit zu niedriger Proteinzufuhr. Und umgekehrt verschlechtert die Sarkopenie auch den Diabetes. Und dabei ist die Muskulatur das wichtigste Organ für die insulinabhängige Glukoseaufnahme. Und jetzt kommen die Hypoglykämien noch dazu und die sind quasi wie so ein Brandbeschleuniger. Die führen dann wiederum zu Stürzen. Stürze führen zu Frakturen und Immobilität und Immobilität führt wieder zu weiterem Muskelverlust. Ja, und da ist auch die Empfehlung ganz klar, dass man ein Screening-Instrument braucht für ältere Menschen mit Diabetes. Da gibt es wirklich sehr einfache, sehr schön strukturierte Messinstrumente. Die sind teils Fragebogen assoziiert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel einfach die Handkraft zu messen oder einen Chair-Rise-Test zu machen. Und man sollte aus meiner Sicht auch den Ernährungsstatus erfassen. Das heißt, mit dem Mini-Nutrition Assessment zum Beispiel. Und wenn man dem entgegenwirken will, ist wichtig, dass man die Protein- und Energiezufuhr also erstmal erfasst und auch anpasst. Und auch ein angepasstes Kraft- und Ausdauertraining macht. Also man denkt ja häufig, dass ältere Menschen sich zu wenig bewegen oder durch die Frailty das gar nicht möglich ist, ein strukturiertes Krafttraining zu machen. Aber man weiß, dass gerade diese isometrischen Anspannungsübungen auch zum Erhalt der Muskelfunktion und Masse beitragen. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, so viel Bewegung wie möglich oder auch vielleicht strukturiertes Training wie möglich mit einfachen Fitnessgeräten, soweit es die Patienten machen können, umzusetzen.
Können Sie denn vielleicht ein, zwei Beispiele nennen für unsere Zuhörenden? Ich meine, wenn jemand wirklich alt ist und gebrechlich und Hyporisiko und Diabetes hat, was kann man denn daheim schon machen? Wissen das die Therapeutinnen, Therapeuten, Ärztinnen, den Menschen für daheim Tipps geben, wie man einer Sarkopenie oder Frailty entgegenwirken kann?
Das ist ganz einfach. Also jede aktive Bewegung ist besser als keine Bewegung. Das kann bei den Fitteren sein, dass sie einfach ihre Einkäufe selber machen oder die Einkäufe selber die Treppe hochtragen. Also diese Household Activity ist sehr wichtig, dass man die möglichst lange erhält. Und selbst wenn es nicht so möglich ist, kann man zum Beispiel einfache, gibt so Kraftübungen, die man mit den Händen machen kann. Bälle, die man zusammendrücken kann. Es gibt Home-Trainer, wo man praktisch sich im Sitzen bewegen kann, die Pedale haben, wo man einfach wie auf dem Fahrrad tritt, aber einfach auf dem Stuhl sitzt. Und jede Bewegung führt dazu, dass eben Muskelmasse erhalten wird. Das sind einfache Dinge und viele Sportvereine bieten auch speziell für ältere Menschen Bewegungs- und Trainingsprogramme an. Das muss nicht immer ein Fitnessstudio sein, weil das ist häufig nicht mehr möglich oder nicht zu erreichen für ältere Menschen, einfach auch kostenintensiv. Und da kommen wir auch zu sozialen Aspekten, dass häufig einfach auch das Geld fehlt, sich so intensivere gesundheitliche Versorgung leisten zu können. Aber ich denke, mit einfachen Maßnahmen kann man auch zu Hause schon viel, auch vielleicht mit Hilfe der Angehörigen umsetzen.
Ich denke, da ist ein wichtiger Punkt, Anke, dass ja viele Betroffene und auch Angehörige, dass denen gar nicht so bewusst ist, wie wichtig das ist. Diese körperliche Aktivierung und auch Sachen, die in Richtung Krafttraining gehen.
Ja, das sehe ich auch so.
Nun hatten Sie schon im Nebensatz erwähnt, Sie beiden, dass die kontinuierliche Glukosemessung durchaus älteren Menschen helfen kann. Welche Vorteile sehen Sie denn?
Ja, also der zentrale Vorteil ist natürlich die Hypoglykämie-Detektion. Also gerade nächtliche oder asymptomatische Unterzuckerung, die wir jetzt mit punktuellen Blutzuckermessungen nicht sehen, die kann man dort gut messen. Und die Hypoglykämiezeit kann dadurch signifikant gesenkt werden, weil wir die Therapien entsprechend anpassen können. Da gibt es auch Studien dazu, auch bei älteren über 65-Jährigen, die das gut zeigen konnten und den Effekt auch über 12 Monate beweisen konnten. Dazu kommt natürlich auch der Wegfall der Fingerstiche. Die invasiven Messungen sind ja häufig sehr unangenehm, gerade wenn sie eine Polyneuropathie auch haben. Und eingeschränkte Feinmotorik oder Sehbehinderung ist es häufig mit den Blutzuckermessungen selbst schwierig durchzuführen. Das fällt weg für die älteren Menschen. Und in Pflegeeinrichtungen kommt aus meiner Sicht auch noch ein oft unterschätzter Infekt hinzu, nämlich die CGM, die entlastet die Pflege, weil nächtliche Kontrollmessungen zum Beispiel entfallen. Und es ermöglicht den behandelnden Arzt auch recht schnell eine Korrektur zu veranlassen. Und nicht erstmal auf den nächsten Notfall zu warten, nämlich die schwere Hypoglykämie in der Nacht, die dann übersehen wird. Und dadurch haben wir dann auch vermeidbare Krankenhauseinweisungen.
Also ich kann noch ein paar Dinge aus meiner Sicht ergänzen. Ich finde, gerade moderne CGM-Systeme können sehr viel und Stichwort Entlastung, du hast es schon gesagt, Anke. Das betrifft jetzt nicht nur das Pflegepersonal und die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, sondern natürlich auch An- und Zugehörige, wenn wir jetzt so an häusliche Pflege denken oder an Menschen, die eben noch zu Hause leben. Mit modernen CGM-Systemen kann dann ähnliches Arrangement gefahren werden wie sonst bei Kindern mit Typ-1-Diabetes, dass eben die Angehörigen die Werte sehen können, was dann auch sehr stark entlastend wirken kann. Wichtig ist aus meiner Sicht auf alle Fälle auch hier wieder die Individualisierung, dass das CGM-System sinnvoll eingestellt ist, was jetzt die Grenzwerte angeht, was die Alarme angeht. Nichts, dass dann irgendwie schlussendlich das Ding die ganze Zeit piepst und so mehr Stress verursacht als Entlastung. Aber generell ist das, würde ich sagen, mehr Segen als Fluch auf alle Fälle. Auch bei älteren Menschen mit Diabetes und wird meiner Erfahrung nach auch sehr gut akzeptiert von den Menschen mit Diabetes selbst.
Nun gibt es ja ganz aktuell ganz neue, schlanke sozusagen Glukosesensoren. Können Sie beiden denn abschätzen, wie groß die Verbreitung wohl in der älteren Patientengruppe ist? Wie viele Menschen haben denn schon, sagen wir mal, Ü75 heutzutage, also beim Typ-2-Diabetes, Glukose, also CGM-Systeme? Gibt es da Zahlen?
Also ich habe mal nachgeschaut, die schreiben also bei Menschen mit Typ-1-Diabetes generell liegt die CGM-Nutzung insgesamt schon bei über 80%, bei Typ-2-Diabetes bei etwa einem Viertel. Aber es sind alles Zahlen aus diabetologischen Schwerpunkteinrichtungen. Und wir haben, also uns fehlen halt belastbare, altersstratifizierte Daten. Und in Pflegeheimen ist es was ganz anderes, da ist CGM bislang eine Ausnahme und nicht die Regel. Aus meiner Sicht gibt es da keine weiteren belastbaren Daten zu.
Na. Also es sind Daten aus Schwerpunktpraxen zuvorderst.
Also das sind ja auch die Erfahrungswerte, die wir in den Medien oder in den Medizinmedien kennen. Also natürlich, je älter die Menschen mit Diabetes dann sind oder die Gruppe, umso weniger sind die Geräte verbreitet. Man hofft aber nach dem, was man ja zum Beispiel auch, was ich heute hier höre, dass sich das ändern wird in Zukunft. Wir haben es im Nebensatz gehört, wenn jetzt Angehörige oder Pflegende die CGM-Kurven einsehen können und daraus vielleicht auch idealisiert, sagen wir mal, Handlungen ableiten sollen, wer bringt ihnen das bei? Gibt es denn Schulungen?
Klar gibt es Schulungen jetzt zur CGM-Nutzung, wobei der Fokus jetzt nicht auf Angehörige älterer Menschen dort liegt. Aus dem Kinderbereich gibt es da einiges. Es sind natürlich da Materialien, die dann angepasst werden müssten. Klar ist es dann auch eine Aufgabe jetzt der Diabetes-Schwerpunktpraxis mit, dass dann eine Schulung dann auch erfolgen kann.
Ja, ich glaube, in Entwicklung ist ja eine CGM-Schulung für Pflegende. Ja, also das ist jetzt noch nicht verfügbar. Und es gibt noch meines Wissens ein Programm, das Dialife vom VDBD, das noch evaluiert wird. Das heißt, da geht es praktisch darum, auch um pflegende Angehörige. Das sind meistens nicht nur CGM-spezifische Kurse, muss man dazu sagen. Da geht es im Wesentlichen auch viel darum, erstmal Diabetestherapie und was für den älteren Menschen von Bedeutung ist, mit zu schulen, dass pflegende Angehörige einen Überblick haben über die Therapie. Und da kann das ein Baustein sein.
Die Diabetologie ist ja in der Medizin ohnehin Vorreiter der Digitalisierung auch. Und wie man hört, tut sich hier auch bei Älteren was. Also diese Pilotprojekte, die hier laufen, das hört sich interessant an. Natürlich werden wir hier in O-Ton Diabetologie, sobald es hier Neuigkeiten gibt, das in einer der kommenden Folgen auch natürlich aufgreifen. Apropos Digitalisierung, wie stehen Sie beiden denn zu Telemedizin? Könnte denn Telemedizin älteren Menschen mit Typ-2-Diabetes zum Beispiel oder mit Diabetes überhaupt, ja, helfen, sie besser zu betreuen? Gibt es Erfahrungen? Gibt es Pilotprojekte?
Also es gibt Pilotprojekte zur Telemedizin. Das sind häufig Insellösungen, die dann nicht in die Regelversorgung integriert worden sind. Weil man immer ein Zentrum braucht im Hintergrund, die ganzen Werte natürlich kontinuierlich evaluiert und auch Konsequenzen zieht aus den erhobenen Befunden. Das klappt in der Versorgungsrealität sehr gut. Ein Problem ist, glaube ich, die Abrechenbarkeit. Also man kann sowas schwer in eine Regelversorgung überführen, weil es einfach keine speziellen Abrechnungsziffern und überregionale Lösungen gibt. Thomas, da kannst du auch gerne noch was zu sagen.
Ja, also ich denke, dass so telemedizinische Ansätze da ein wirkliches Asset und ein Vorteil sein können, um die Versorgung aufrechtzuerhalten, gerade in strukturschwachen Regionen oder auch es zu ermöglichen, dass die Menschen in ihrer gewohnten Wohnumgebung auch bleiben können. Ein Problem ist, dass vieles eben nur Modellcharakter hat. Es gibt halt eine Reihe regulatorischer Hindernisse. Du hattest schon die Abrechenbarkeit angeführt. Also da ist, denke ich, noch viel Luft nach oben.
Dann, Thomas, lass uns noch auf ein Thema kommen, ein ganz wichtiges. Wir hatten es auch schon am Rande gehört, das Thema Diabetes und Depression. Also sowohl im Alter als auch überhaupt bei Diabetes an sich ist die Prävalenz deutlich erhöht. Was kann die Folge einer Depression hinsichtlich des Diabetes sein?
Gut, Depressionen sind häufiger im Alter. Ja, und sie sind auch häufiger beim Diabetes, sodass das wirklich ein großer Problembereich ist. Eine Depression kann mit dem Diabetes-Selbstmanagement interagieren. Es gibt gute Befunde dazu, dass Menschen mit Diabetes und einer Depression eine schlechtere Prognose haben, schlechtere Outcomes. Im höheren Lebensalter ist ein großes Problem, das zu erkennen. Ja, auch differenzialdiagnostisch abzugrenzen von einer Demenz. Früher gab es so den etwas unschönen Begriff der depressiven Pseudodemenz. Hintergrund ist einfach der, dass sich eine Depression so präsentieren kann wie eine Demenz und umgekehrt. Die Konsequenzen wären dann aber grundverschieden, weil ja, man kann eine Depression im höheren Lebensalter auch noch behandeln, auch mit einer kognitiven Verhaltenstherapie. Da haben wir mittlerweile sehr gute, wirksame Konzepte. Evidenzbasierte Konzepte, dass so etwas geht. Das heißt, es wäre dort immer bei einem Verdacht wichtig zu schauen, ein Screening-Instrument, Depressionstest dann auch zu nutzen, der auch differenziert gegenüber jetzt kognitiven Beeinträchtigungen und einer beginnenden Demenz.
Ist das denn eigentlich in der Diabetologie, also in der Gesamtmedizin, die Frage kann ich mir selber beantworten, ist das denn in der Diabetologie weitgehend auch verbreitet, dass man beispielsweise eine beginnende Demenz von einer Depression abgrenzen kann? Was macht die Arbeitsgemeinschaft in dem Bereich an Vorleistungsarbeit?
Ich wollte nur ganz kurz anmerken, ich glaube, das ist ein Thema, was wir bereits in der medizinischen Ausbildung unserer Studenten schon sehr konkret mit aufnehmen. Das heißt, ein Medizinstudent muss bereits im dritten Studienjahr kennenlernen, was ist zum Beispiel eine Demenz, was ist eine Depression, welche Screening Assessments gibt es, wie unterscheide ich das im Praxisalltag. Also deshalb gehe ich schon davon aus, dass es in der Ärztewelt weit verbreitet ist, dass es ein signifikantes, klinikrelevantes und auch praxisrelevantes Thema im Versorgungsalltag ist und auch natürlich in der Diabetologie Einzug gefunden hat. Thomas, kannst gerne was dazu sagen.
Ja, also wir behandeln das auch recht ausführlich in den Leitlinien, Diabetes im Alter, auch mit empfohlenen Tests und Screening-Verfahren, die dort dann aufgeführt sind. In Praxis ist es nicht so einfach, das zu differenzieren. Da muss man dann schon genau schauen. Gerade auch eine Depression zu verkennen und dann vorschnell eben ja mit einem Demenzverdacht dort diagnostisch zu hantieren, das kann auch sehr belastend für die Betroffenen sein.
Ja, und ich möchte mal kurz darauf hinweisen, seit diesem Jahr gibt es ja auch das Zusatzmodul für die Exzellenzzentren, Diabetes, das Modul Diabetes und Alter. Und das speziell richtet sich ja auch auf den Fokus kognitive Störungen, Depression, Demenz, geriatrisches Assessment, Screening. Was muss ich gerade bei älteren Menschen beachten?
Umso besser, denn wie wir ja jetzt schon mehrfach gehört haben, es gibt, die Menschen werden immer älter und die älteren Menschen haben immer mehr Typ-2-Diabetes. Frau Dr. Barmann, viele ältere Menschen nehmen sehr viele verschiedene Medikamente. Wie wichtig ist es denn, die Medikation auch im Blick zu haben, gerade bei Menschen mit Typ-2-Diabetes? Und wäre es denn sinnvoll oder ist das vielleicht auch schon so in der Diabetologie, dass hier die Apothekerinnen, Apotheker sehr auf Ballhöhe sind und auch mitgenommen werden?
Ja, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Felder überhaupt. Wir wissen, dass ab 5 Medikamenten die Wahrscheinlichkeit, also klinisch relevanter Nebenwirkungen und Interaktion deutlich ansteigt und gleichzeitig auch die Therapieadhärenz sinkt. In unseren Patientenklientel sind 10 und mehr Präparate überhaupt keine Seltenheit. Und wichtig dabei ist mir auch ein Perspektivwechsel. Es gibt nicht nur das Weglassen von Medikamenten, sondern es gibt im hohen Alter beides. Es gibt eine Übertherapie und auch die Untertherapie. Wir haben zum einen überdosierte, zum Beispiel Psychopharmaka, Schlafmittel, die Sturzgefahr erhöhen, oder auch Sulfonylharnstoffe, wo es einfach modernere Therapien gibt. Und auf der anderen Seite werden zum Beispiel auch prognostisch relevante nephro- und kardioprotektive Medikamente einfach weggelassen. Also man muss eine gute Medikationsanalyse machen und auch in beide Richtungen immer prüfen. Da kann es zum Beispiel hilfreich sein, dass man sich Klassifikationsschemata zu Hilfe nimmt, wie zum Beispiel Vorta-Klassifikation oder die Priskusliste, die im Deutschen Ärzteblatt erschienen ist. Und ganz praktisch möchte ich da eigentlich drei Dinge zu sagen. Also erstens, man muss halt immer zum Beispiel, wenn die Nierenfunktion sich verschlechtert, was bei älteren Menschen, die eine Exsikose oder Austrocknung haben im Sommer, also Hauptaufnahmegrund im Krankenhaus, da muss man immer praktisch die Dosis anpassen der Medikamente. Und daraus folgt auch diese Sick-Days-Regel für Metformin und SGLT2-Hämmer. Zweitens müssen wir halt immer regelmäßig aktiv die Medikation überprüfen, eventuell auch deeskalieren. Und wir müssen aber auch überprüfen, drittens, ob der Patient selber seine Medikation handhaben kann. Also wir wissen, dass es gerade Schwierigkeiten auch für ältere Menschen gibt, zum Beispiel einfache Medikamente aus Blisterpackungen auszudrücken. Das kann jeder 10. Patient nicht. Und jeder 3. Patient kann zum Beispiel Schraubverschlüsse, wenn man bestimmte Kindersicherungen hat, nicht aufdrehen. Wenn man solche Medikamente einnimmt, muss man bedenken, also das sind nicht Kindersicherungen, das sind in dem Kontext Altensicherungen. Und gerade in diesem Kontext, da komme ich zum letzten Punkt Ihrer Frage, es ist unheimlich wichtig, dass Apothekerinnen und Apotheker eingebunden werden. Weil die sehen die Patienten sehr regelmäßig. Wenn sie die Medikamente holen, dann können sie praktisch überprüfen, ob das Ganze für den Patienten auch zum Beispiel noch funktionell machbar ist. Sie können auch eine Rückmeldung geben an den Patienten oder Vorschläge machen, was vielleicht besser klappen könnte. Und da gibt es ja auch viele technische Hilfsmittel, die dem Patienten zur Verfügung gestellt werden können. Und ich möchte an letzter Stelle noch darauf hinweisen, dass die Deutsche Diabetesgesellschaft da auch schon eigene strukturierte Kurse anbietet für Apothekerinnen und Apotheker. Und deshalb, das, was wir brauchen, ist eine enge Zusammenarbeit, also zwischen den Ärzten, Apothekern, Angehörigen, Patienten und allen Pflegenden, die in die Therapie eingebunden sind.
Wie ist denn da so der Eindruck von Ihnen beiden? Arbeiten denn jetzt die Diabetologie, die Geriatrie, die Pflege und Sozialdienste denn schon gut zusammen oder nicht so?
Also innerhalb funktionierender geriatrischer Teams ist die multiprofessionelle Zusammenarbeit so ein gelebter Alltag. Das heißt so Ärzte, Pflege, Physio, Ergotherapie, Sozialdienst, geriatrisches Assessment ist etabliert und die machen eine gemeinsame Fallbesprechung, was natürlich eher im stationären Setting stattfindet. Oder es gibt auch diese geriatrische Rehabilitation oder ambulante Rehabilitation. Da klappt das Ganze sehr, sehr gut. Was weniger gut funktioniert, sind zum Beispiel im Akuthaus. Da ist es nicht so etabliert, dieses Konzept. Da müssen geriatrische Assessments erstmal etabliert und eingeführt werden. Und die Schnittstellen funktionieren nicht so gut. Gerade dieser Übergang Klinik, Pflegeheim, Hausarzt, das ist die gefährlichste Situation. Eigentlich gehen viele Informationen verloren. Der Patient bekommt den Bericht, der Hausarzt bekommt ihn dann zugeschickt oder vielleicht erst verzögert. Und dann werden zum Beispiel aktuelle Assessment-Ergebnisse oder Therapieschemata nicht weitergeleitet. Und häufig fehlt dann gerade im Pflegeheim, was ich vorhin schon erwähnt hatte, wo wir über Hypoglykämien gesprochen haben, eine Notfallanweisung. Was tut die Pflegekraft oder was kann Angehöriger tun, wenn eine schwere Komplikation wie eine schwere Hypoglykämie auftritt? Problem ist auch die regionale Versorgung. Wir haben Regionen in Deutschland, da ist eine sehr gute diabetologische Expertise für pflegebedürftige Menschen auch vorhanden. Und es gibt eben Regionen, wo diabetologische Expertise überhaupt nicht verfügbar ist oder nur sehr schwer zu erreichen.
Kann man denn ein paar der schönen Regionen benennen in Deutschland? Wo funktioniert es denn ganz gut?
Naja, ich glaube, in den Industrie- und Ballungsgebieten funktioniert es gut. Also zum Beispiel hier in der Region, wo ich jetzt tätig bin, Heidelberg-Mannheim, wir haben eine hohe Diabetologendichte. Wir haben auch Hausärzte, die ins Pflegeheim natürlich gehen oder die auch teilweise eine diabetologische Zusatzbezeichnung haben und dort aktiv sind und auch Patienten mit Diabetes mit höchster Qualität versorgen können. Und wenn auch ein Pflegeheimpatient zum Diabetologen kommen sollte, sind die Wege nicht weit. Und jetzt denkt man mal an Strukturregionen, wo einfach die nächste Stadt weiter entfernt ist, vielleicht Mecklenburg-Vorpommern. Wenn Sie da in einem Ortschaft wohnen, wo der nächste Diabetologe 50 Kilometer weg ist, dann haben Sie ein logistisches Problem, den Arzt zu erreichen. Und da wären zum Beispiel telemedizinische Konzepte eine Bereicherung.
Also ich kann dem nur beipflichten, Anke. Hier in Mainz, in Rheinland-Pfalz, haben wir ja die Situation, wir haben sowohl Rheinhessen, Ballungszentren mit einer sehr hohen Versorgungsdichte, aber auch strukturschwächere Regionen, sodass wir das dann im Kleinen dann auch hier sehen, die Problematik. Ja, was mir noch ein Anliegen ist, bei diesem Thema, ist mal the other way around zu gucken, nämlich in der Gerontopsychiatrie, wo dann auch viele Menschen dann irgendwann mal sind, die an einer demenziellen Erkrankung leiden, würde ich mir oftmals mehr diabetologische Expertise jetzt in Form von konsiliarischen Diensten oder anders realisiert wünschen, weil da ist es dann wiederum nicht so präsent.
Nun kommen wir langsam zum Ende. Sie beiden sind ja, ich habe es eingangs gesagt, beide sehr aktiv in der Arbeitsgemeinschaft Geriatrie und Pflege der Deutschen Diabetesgesellschaft. Gibt es denn ein, zwei aktuelle Projekte, die Sie benennen können? Oder Thomas, du hast vorher auch schon die Studienarbeit an eurem Institut genannt. Gibt es denn aktuelle Studien, die in dem Bereich uns bald mehr Informationen zur Verfügung stellen werden?
Momentan das aktuell wichtigste Projekt ist die Aktualisierung der Behandlungsleitlinie Diabetes im Alter, die jetzt von Anke Barmann und mir koordiniert wird. Das ist jetzt, denke ich, auch ein sehr wichtiges Thema, um das Thema Diabetes im Alter voranzubringen, um die Leitlinie zu aktualisieren als S3-Leitlinie. Das ist so eine ganz große Sache. Wir arbeiten auch sehr viel hier in Mainz, in meiner Abteilung, mit qualitativer Methodik, Interviews mit Patienten. Wie ist es so im Erleben, im Alltag, auch bei älteren Menschen mit zum Beispiel modernen Diabetestechnologien zurechtzukommen? Wir hatten ja auch über CGM gesprochen. Das wären so aus meiner Sicht zwei sehr wichtige, aber es gibt noch mehr, Anke. In der AG.
Ja, ich glaube, ein sehr wichtiges Thema ist doch, dass wir versuchen, SOPs für alle möglichen Bereiche zu erstellen, zum Beispiel Hypoglykämie-Management im Krankenhaus oder in Pflegeheimen, die wir auf unsere AG-Website stellen wollen. Da gibt es auch eine CGM-SOP, die bald kommen wird für pflegende Personen oder Pflegemitarbeitende. Zu allen Themenbereichen, zum Beispiel Schnittstellenmanagement, das hat die sehr fleißige Arbeitsgruppe um die Frau Schöning entwickelt und auch ja, überarbeitet. Das wird jetzt demnächst kommen. Das wollen wir als Vorlage gerne zur Verfügung stellen, dass nicht jeder einzelne Pflegedienst, nicht jede einzelne Praxis oder jede einzelne Klinik anfängt, eine eigene SOP zu erstellen zu den Themen. Die kann man sich als Vorlage dann von unserer Website runterladen und kann dann zum Beispiel die individuell auf das Haus oder die Situation vor Ort und die Praxis anpassen. Ich glaube, das wird schon helfen, dass wir diese schweren Hypoglykämien eher vermeiden können und Struktur reinbringen. Ein wichtiges abgeschlossenes Projekt ist noch, dass wir die SGS-Schulung entwickelt haben vor vielen, vielen Jahren und die auch sich deutschlandweit ganz gut etabliert hat, also die strukturierte geriatrische Schulung, weil man darf letztendlich nicht vergessen, dass auch ältere Menschen mit Diabetes einen Schulungsbedarf haben und häufig mit diesen Standardschulungsprogramm mit Schlüssel-Schloss-Prinzip und Insulin einfach überfordert sind. Und das sind gute Lehrmaterialien, einfach plakativ und gut verständlich für ältere Menschen. Ich glaube, das war ein sehr relevantes Projekt. Ein wichtiges Projekt, was wir immer noch weiter begleiten, ist zum Beispiel Delegationsleitlinien. Was darf ich zum Beispiel als Arzt an die Pflege delegieren? Was darf eine Pflegefachkraft wieder weiter delegieren an eine andere Hilfsperson? Da hat auch Frau Schöning und Frau Professor Grundke sich und Herr Michael Uhlig sich sehr intensiv mit auseinandergesetzt, dass man klare Delegationsgrundsätze formuliert, auch um die Patientensicherheit zu erhöhen.
Wie wir hören, ein großes Feld mit wichtigen Themen und auch tatsächlich großen Problemen. Dabei haben wir noch nicht mal über die Hitze gesprochen, die ältere Menschen das Leben schwer macht, aber auch sehr viel Engagement und viele Projekte. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für dieses spannende und informative Gespräch. Natürlich nehmen wir all diese Dinge, die Sie erwähnt haben und zu denen es spruchreife Links gibt, nehmen wir alles in die Shownotes. Und ja, ich würde sagen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für O-Ton Diabetologie und bis zum nächsten Mal, spätestens wenn Ihre Behandlungsleitlinien fertig sind.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung.
Dankeschön. Das war O-Ton Diabetologie zum Thema mehr als nur Blutzucker, Diabetesversorgung älterer und oder multimorbider Menschen. Unser Dank geht heute besonders an meinen Co-Host Nicole Finkenauer und an die Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Produktion unterstützt haben. Alle Folgen von O-Ton Diabetologie gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Günther Nuber.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrics.group.
We care for media solutions.
Werbung.
Vernetzte Versorgung, digitale Innovation und datenbasierte Medizin revolutionieren die Diabetologie. Aber wie kommt der technologische Fortschritt bei den Patienten an? Unter dem Motto Diabetes digital denken lädt die Deutsche Diabetesgesellschaft vom 13. bis 14. November 2026 nach Dresden zur 20. Diabetes-Herbsttagung. Tickets sind online unter herbsttagung-ddg.de erhältlich.